Das große Ziel ist, dass Frauen genauso viele schlechte Filme machen können wie Männer. Dann sind wir tatsächlich gleichberechtigt,
ja, sehr gut
weil
gesagt.
Wir noch lange davon entfernt sind. Und wir sind heutzutage ein recht großes Festival, eins der größten und ältesten Frauenfilmfestivals der Welt. Und das Frauenfilmfest ist eben eine Etappe in dieser langen, langen Bewegung der Emanzipation. Es ist manchmal wie so ein Angstzucken.
Okay.
Also es gibt immer noch viel, wir sagen manchmal, Frauenfilmfestival ist Kassengift.
Steven Spielberg, James Cameron, Christopher Nolan, sie gehören alle zu den berühmtesten Regisseuren. Und sie haben auch alle was gemeinsam, sie sind alle Männer. Weibliche Regisseurinnen bekommen oft wenig Anerkennung für ihre Arbeit. Der Oscar für die beste Regie ging seit 1929 erst dreimal an eine Frau. Beim Internationalen Frauenfilmfest Dortmund-Köln sollen Filme von Frauen aus allen Genres und Stilrichtungen mehr Wertschätzung bekommen. Das Festival findet dieses Jahr wieder hier bei uns in Dortmund statt, und zwar vom 1. bis zum 6. April. Mein Name ist Mara Ottpalik und ich habe heute Maxa Zoller bei mir im Studio. Sie ist die künstlerische Leitung vom Internationalen Frauenfilmfest Dortmund-Köln. Hallo Maxa, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Bevor wir in dieser Folge über dich und deine Arbeit beim Internationalen Frauenfilmfest Dortmund-Köln sprechen, habe ich noch eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet. Ich stelle die Frage und du antwortest einfach spontan. Bereit?
Bereit.
Okay, super. Genau, die erste Frage ist, was ist dein Lieblingsfilm?
Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich habe mehrere, aber jetzt sage ich mal Die Stille der Paläste von Mufida Tadli.
Und wo schaust du am liebsten Filme?
Natürlich im Kino.
Und wer ist dein weibliches Vorbild aus der Filmbranche?
Ich habe eigentlich keine Vorbilder in der Filmbranche. Tut mir leid, da muss ich irgendwie passen.
Okay. Hast du ein weibliches Vorbild außerhalb der Filmbranche?
Ich liebe Komikerinnen.
Mhm.
Und ich würde sagen, mein großes Vorbild ist Florence Foresti. Das ist eine französische Comédienne, weil sie, wie viele andere begabte Komikerinnen oder Stand-up-Comedies, es vermögen, Politik und Humor zu vereinen.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend.
In meinem zweiten Leben werde ich Stand-up-Comedy.
Wir konnten jetzt ja schon so ein bisschen was über dich als Person erfahren, aber ich glaube, mich und auch die HörerInnen würde natürlich auch deine Arbeit in der Filmbranche noch mehr interessieren. Aber vielleicht erstmal ganz allgemein, was begeistert dich überhaupt am Film?
Mich begeistert am Film zuallererst mal der Kinoraum, weil das Schauen des Films kollektiv ist und gemeinschaftlich und trotzdem auch intim und privat.
Ja.
Und das ist einfach ganz powerful, dass man eine intime Erfahrung mit so vielen teilt und danach auch drüber reden kann. Also es ist so diese soziale, diesen sozialen Charakter von Film mag ich sehr gerne. Deswegen gucke ich Film auch am liebsten im Kino.
Ja.
Und ich glaube, was mich am Film oder am projizierten Film so begeistert, und das hatte ich schon sehr früh, ist die Sinnlichkeit des Filmbilds. Also die körperliche, physische Wirksamkeit des Films, der dann unter die Haut geht im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat mit dem dunklen Raum zu tun, mit dem projizierten Lichtbild, die Kraft der Bilder, Kraft der Geschichte. Das gefällt mir wahnsinnig gut.
Ja, ich glaube, besser könnte man das auch gar nicht ausdrücken, wie es so ist, ins Kino zu gehen und was daran so besonders ist. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, in der Filmbranche dann auch wirklich zu arbeiten?
Ja, hätte ich nie gedacht, tatsächlich. Aber es hat sich dann so entwickelt, und zwar, weil ich einer Generation angehöre, in der in den 90er und 2000 Jahren Künstler und Künstlerinnen sich stark dem projizierten Bild zugewandt haben. Ich bin ja eigentlich ausgebildete Kunsthistorikerin, aber es begab sich dann mal so in der Zeit, dass als ich wirklich in die Galerienszene gekommen bin und in die Museenszene, da keine Bilder mehr hingen, sondern Filme projiziert wurden. Und ja, da hat mich das gleich gepackt, was ich eben schon erwähnt habe, mhm, ne? diese sinnliche Erfahrung. Und von dieser Art Filminstallation, zeitgenössische Kunst, Experimentalfilm, war es dann nicht mehr so weit zum, ich sag mal, Filmfilm, ne? Zum langen Spielfilm.
Und was war dann wirklich ausschlaggebend oder vielleicht auch ein Highlight für deinen Start in der Filmbranche, dann auch wirklich dein Karrierestart?
Das war immer schrittchenweise. Da kann ich gar nicht sagen, das war jetzt der große Schritt in die Karriere. Und da kann ich auch allen Zuhörenden, die vielleicht eine Karriere in der Kultur anstreben, sagen, das Puzzle wird sich schon ergeben. Ne? Man geht den Weg, diesen, eine Sackgasse zurück, aber irgendwann steht man schon mit dem da, was man eigentlich sich erträumt hat. Das waren verschiedene Prozesse, einmal die Lehre, ne? In der Lehre bin ich immer mehr zum Kinofilm gerückt, ja, von der Kunst hin zum, mhm, Kinofilm. Ein anderer Schritt war einfach auch pragmatisch, weil in der Zeit, wo ich angefangen habe, großes Kino zu unterrichten, da habe ich in einem Land gelebt, in dem es gar nicht so viel Experimentalfilm gibt, nämlich Ägypten.
Okay.
Und da habe ich unterrichtet an der Uni, an der amerikanischen Uni in Kairo. Und da musste ich notgedrungen ein bisschen umschwenken, meine Filmliebe zum Experimentalfilm etwas vergrößern und, mhm, in das Format des Spiel- und Dokumentarfilms und des Kinos füllen, weil ich sonst nicht hätte unterrichten können. Das, ja, ist mir aber auch relativ leicht gefallen, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und der nächste Schritt, dann wirklich der große Schritt, sich jeden Tag vollberuflich mit Langfilm zu beschäftigen, war mein Umzug von Kairo nach Dortmund vor 6 Jahren. Das hatte auch einfach pragmatische Gründe. Ich brauchte einen Job,
ja,
einen gut bezahlten Job, relativ gut bezahlten Job, weil ich 2 Kinder hatte. Und ich war beim Kopf so flexibel. Ich hätte das machen können, dies. Ich hätte unterrichten können, ich hätte am Museum arbeiten können. Es ergab sich nun, dass ich den Job beim Filmfestival erhalten habe. Und da bin ich auch sehr dankbar für, weil es hat sich alles wunderbar ergeben. Und ein Nebeneffekt ist eben, dass ich jetzt in der Filmbranche arbeite.
Ja.
Bin da sehr happy, aber es war nicht so geplant.
Hattest du denn vorher irgendwie noch einen anderen Plan, in welche Richtung es dann auch langfristig für dich gehen soll?
Vorher dachte ich immer, dass ich in der Lehre bleibe.
Okay.
Ich habe ja in London studiert, habe da promoviert, habe da nicht nur an der Uni gelehrt, sondern auch so in Offscreen Spaces, also in künstlerischen Räumen, Summer Schools gemacht und so. Und das fand ich immer toll. Kunst gucken, Filme gucken und dann im Seminar besprechen, theoretisch arbeiten, die Expertise teilen. Das fand ich mal super. Und ich dachte eigentlich, dass ich da bleibe. Ich wusste nicht, dass sozusagen die UFO-Landung in Deutschland in einem akademischen Bereich so wahnsinnig hart und kleinteilig ist.
Ja.
Ich habe mich viel beworben und ich habe noch nicht mal eine Bestätigung der Bewerbung erhalten.
Okay.
Also das fand ich schon sehr hart.
Ja, das stimmt.
Und dann dachte ich mir auch irgendwie, naja, wenn ihr mich nicht wollt an der Uni, dann suche ich mal woanders.
Was mich jetzt auch noch interessiert ist, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du auch so viel im Ausland gearbeitet hast? Also du hast ja gerade schon von Kairo und London gesprochen.
Mhm.
Was war da so dein Antrieb?
Also da muss ich vielleicht ein bisschen persönlich werden, aber es ist ja auch okay, weil für die Frauen ist ja the personal political.
Ja.
Ihr kennt vielleicht den tollen Spruch aus den 70er Jahren. Und ich habe mich in Deutschland immer als Fremdkörper gefühlt, also historisch gesehen, klassistisch gesehen. Und ich habe mich hier nie wohlgefühlt.
Okay.
Und deswegen war das immer schon klar, nach dem Abi gehe ich.
Mhm.
Das hat was damit zu tun, dass ich noch in der Zeit aufgewachsen bin, wo es die DDR gab. Ne? Das war so ein unbekanntes, graues Land, das,
ja,
auf der anderen Seite der Mauer. Das hat mir nicht gefallen, dass,
okay,
mir da niemand erklärt hat, was da eigentlich los ist, dass ich dann nicht mit hingenommen wurde. Ist auch noch die Zeit der Nachkriegswehen. Da hat auch niemand in meiner Familie zumindest drüber gesprochen. Das hat mir auch nicht gefallen. Ich wollte immer wissen. Ich wollte nie silenzen. Ich wollte,
ja,
immer wissen. Und ich habe die Antworten nicht gekriegt in Deutschland. Und dann bin ich ausgezogen, um sie zu suchen, habe sie auch gefunden. Und deswegen war dieses im Auslandleben eigentlich so eine, wie soll man sagen, wie so eine psychologische Sublimierung oder so. Ne? So war so eine persönliche psychologische Entscheidung. Ich wollte auch nie zurückkommen, aber ist dann wieder anders gekommen.
Ja, kommt dann doch immer anders, als man geplant hat. Wir konnten jetzt ja schon viel über dich als Person erfahren, aber wir sind natürlich auch hier, um über das internationale Frauenfilmfest Dortmund-Köln zu sprechen. Vielleicht erstmal für alle, die das Festival noch gar nicht kennen und davon noch nie was gehört haben. Worum geht es dabei eigentlich?
Also wir wissen ja Gott sei Dank wieder heutzutage, dass das mit der Gleichberechtigung in der deutschen und internationalen Gesellschaft nicht so geklappt hat. Ne?
Ja.
Da sind wir aber nicht die Ersten, die jetzt MeToo erfunden haben oder den Gender Pay Cap oder Femizide stoppen. Da sind wir nicht die Ersten, sondern das gab es schon Jahrhunderte vor uns. Und das Frauenfilmfest ist eben eine Etappe in dieser langen, langen Bewegung der Emanzipation. Und historisch ordnet sich das ein in die zweite Welle der Frauenbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, der 80er Jahre.
Mhm.
Weil, guck mal, in den 60ern und 70ern haben sich die Frauen aus dem Privatraum jetzt erstmal auf der Straße gefunden. Und dann in den 70er und 80ern haben sie dann die Produktion in die Hände genommen und haben tatsächlich auch kulturelle Arbeiten,
ja,
vermehrt gemacht. Also das heißt nicht, dass sie dann erst damit anfingen, aber es gab dann schon einige Filme von Frauen. Und dann brauchten die ja auch eine Plattform. Und diese Plattform wurde natürlich auch von Frauen organisiert.
Ja.
Die wollten sich auf der Leinwand sehen. Und so ist mein Festival entstanden aus zwei Grassroots-Festivals, der Feminale und der Femme Totale, jeweils in Köln und in Dortmund. Das waren einfach so Leute wie du und ich, die, mhm, halt gewisse Filme sehen wollten. Und das ist dann gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und dann kam der Wettbewerb dazu. Das heißt, es war dann nicht einfach nur so ein Zusammenkommen von Filmen, sondern da war auch ein Preis zu kriegen. Ne? Ein Preis für, ja, den besten Spielfilm. Jetzt haben wir einen Preis für beste Kamera, Preis für besten Nachwuchs. In NRW, wir haben verschiedene Preise und damit wächst das Festival natürlich auch.
Ja.
Und wir sind heutzutage ein recht großes Festival, eins der größten und ältesten Frauenfilmfestivals der Welt, eins der größten Festivals in NRW und wir halten die Flagge immer noch hoch.
Und seit wann gibt es das Festival jetzt schon?
Seit den 80er Jahren.
Oh. Mhm. Also auch schon wirklich sehr lange, muss man sagen, vor allem wenn man sich eben die historischen Hintergründe von Frauen, mhm, in der Filmbranche anschaut. Mhm.
Ja, es hat alle Höhen und Tiefen überstanden, ja.
Ja, und der Start war quasi erstmal das gemeinsame Schauen oder auch Wertschätzen von Filmen von Frauen.
Genau.
Okay.
Schlicht und ergreifend das.
Ja. Und welche Themen sind denn jetzt dieses Jahr dann auch im Fokus vom Festival?
Wir haben natürlich eine Hinwendung hin zu einem intersektionalen Feminismus, einem queeren, ja, Feminismus. Das trägt das Festival natürlich auch mit. Das heißt, es treibt es auch mit an. Und dieses Jahr haben wir einen Fokus auf diskriminierende Filmsprache und wie man sie dekodieren kann.
Mhm.
Das ist unsere Antwort auf die dekoloniale Bewegung weltweit,
ja,
vor allem im globalen Süden natürlich. Aber es gibt noch wenig fundierte Filmreihen, die sich das Thema der Neo- und Dekolonisation aus queer-feministischer Sicht anschauen. Und wir haben das jetzt mal versucht zu tun.
Ja.
Das heißt, es geht in unserem Fokus um die Filmgeschichte von Frauen der letzten 120 Jahre. Also wir haben tatsächlich ganz, ganz alte Filme auch, mhm, dabei, bis zur neuesten Produktion, die versuchen, den kolonialen und den weißen Blick im Nachhinein zu dekonstruieren oder schon gleich in der neuen Produktion.
Ja, also geht es dann größtenteils in den gezeigten Filmen um dieses Thema oder habt ihr auch noch weitere Veranstaltungen, in denen das aufgegriffen wird?
Der Fokus, das heißt, das ist bei uns die Sektion, die kein Wettbewerb ist, sondern, mhm, ne, kuratiert ist,
ja,
der hat das immer. Das muss man ja machen. Wenn du ein Thema hast, dann kannst du nicht nur die Filme zeigen und dann gehen die Leute nachher,
ja,
nach Hause. Du hast immer lange Gespräche. Wir, mhm, haben einen dekolonialen Spaziergang durch die Stadt Dortmund. Wir haben einen Workshop von einer Filmemacherin aus Belgien und Kamerun. Wir haben ganz viele verschiedene kleine Sessions. Also das ist immer, mhm, total, es lädt immer zum Gespräch ein und zum Austausch.
Ich glaube, für die Hörerinnen wäre es jetzt auch super interessant, wenn du vielleicht nochmal erklären kannst, wo man euer Programm findet und wie man zu den Veranstaltungen gehen kann.
Also das Festival ist in allen Kinos Dortmunds. Man, mhm, kann uns eigentlich, okay, nicht übersehen. Der Superraum in der Brückstraße ist unser Festivalzentrum. Der ist Tag und Nacht geöffnet. Da kann man immerhin quatschen, sich auf die Sessel pflanzen, Kaffee trinken, das Programm durchblättern. Die Tickets gibt es da auch, die gibt es aber auch in den Kinos. Wir haben auch noch eine coole Festival-Party.
Auch interessant, ja, glaube ich, für Studierende.
Absolut, mit Festival-DJs im Domizil. Und unsere Website natürlich. Ne? Ja. Wir haben eine neue Website, da kann man draufgehen, da steht alles drauf. Aber eigentlich, wenn man so in der Dortmunder Innenstadt mal unterwegs ist, kann man uns gar nicht übersehen.
Okay, gut zu wissen auf jeden Fall, glaube ich, für unsere HörerInnen. Wir werden ja größtenteils schon von Studierenden gehört. Was sind denn vielleicht so Highlights oder besondere Themen, die jetzt auch für Studierende dann im Festivalprogramm interessant sein könnten?
Also neben dem Fokus, den, glaube ich, im Moment alle interessieren, ne, würde ich sagen, wir haben ja das queere Programm, das heißt Begehrt. Ich weiß nicht, ob du Schwarze Früchte kennst. Das ist eine ARD-Serie, zum ersten Mal von People of Color geschrieben und geschauspielert und produziert.
Okay, habe ich tatsächlich noch nichts
von gehört. Ja, unbedingt gucken. Das ist in der ARD-Mediathek gerade. Mhm. Das läuft auch sehr gut.
Okay,
das kommt total gut an. Und wir zeigen die Folge 4, die von einer unserer Kuratorinnen, Lisa Tracy Michalik, geschrieben wurde. Und die spricht da mit der Regisseurin. Also es ist so für jemand, der Popkultur gerne mag, ist das super.
Okay, klingt auf jeden Fall für mich interessant. Also ich glaube, für mich wäre das bestimmt was.
Es ist total witzig. Es ist auch ganz viel Cringe in der Serie. Okay. Man kann sich sofort wieder drin spiegeln. Das ist wirklich, kann ich empfehlen. Und wie gesagt, ihr könnt da jetzt schon mal reingucken auf eurem ARD Media Player, whatever. Mhm. Und dann gibt es dann aber auch noch ein sehr schönes Programm zu Gewalt in der Kirche. Das heißt La Deposition. Und mit einem Kurzfilmprogramm von Kerstin Honeit. No, This is Poor heißt das. This is Poor, wo sie über Klassismus spricht und Kunst macht. Das ist im Begehrt-Programm. Dann würde ich im Dokumentarfilmprogramm, wenn das jemanden interessiert, die Formfragen empfehlen. Das ist eine 4-Stunden-Filmvorführung im Suite 16. Mhm. Da geht es über eine 30-jährige Langzeitbeobachtung. 30 Jahre lang hat die Regisseurin die erste türkisch-deutsche Frauenfußballfrauschaft, muss man sagen, in Berlin beobachtet. Das ist total klasse.
Ja, klingt auf jeden Fall sehr cool und auch sehr aufwendig, muss man sagen.
Ja, sehr aufwendig. Und es ist trotzdem sehr subtil und sagt sehr viel über dieses Land aus. Und wenn ihr euch für Mutterschaft interessiert, das ist ja auch gerade ein großes Thema, Care. Mhm. Da haben wir einen Film aus Spanien im Wettbewerb, der heißt Salve Maria. Und da geht es um eine Schriftstellerin, die ein Baby kriegt und eigentlich am liebsten wieder zurück an den Schreibtisch möchte.
Ja.
Und das aber nicht kann. Und dann in so eine surreale, absurde Welt abtaucht, sage ich mal. Ist auch sehr schön.
Ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall auch für jeden irgendwie was dabei. Gibt es denn, du hast ja schon gesagt, dass es ja auch diese Wettbewerbe gibt. Kann man da auch irgendwie als ZuschauerIn teilhaben?
Also bei uns kann man natürlich einreichen. Ne? Wir sind, das nennt man einreichungsbasiertes Festival. Ja. Das heißt, wir gehen nicht rum und suchen aus, sondern uns schicken die Filmemacherinnen ihre Filme immer am Herbst für die verschiedenen Sektionen. Das kann man natürlich machen. Klar, wir vergeben ja auch einen Preis für die beste Kamerafrau in NRW. Die kriegt dann Kamera- und Lichttechnik für 5.000 Euro von den Cinnabon und Spotlight Technikverleih. Das ist neu und total super.
Ja.
Klar, aber sonst, wenn man Kurzfilme macht, die kann man bei uns nicht einreichen. Aber da kann man einfach mal eine E-Mail zu uns schicken, sagen, hey, ich habe hier einen coolen Kurzfilm und dann nehmen wir das so auf. Aber klar, wir sind immer total fürs Mitmachen. Wir haben auch ein Kino to go, damit laufen wir mit unserem mobilen Kino durch die Stadt Dortmund. Da kann man dann umsonst natürlich mitlaufen und Filme gucken, die wir an die Wände projizieren. Also es gibt viel Mitmachaktionen.
Ja, okay, ich glaube, da ist dann auch für Studierende wirklich viel dabei. Vielleicht nochmal allgemeiner zu dem Festival. Was sind denn so die Ziele, die ihr heute oder auch schon eben seit der Gründung des Festivals verfolgt?
Das große Ziel ist, dass Frauen genauso viele schlechte Filme machen können wie Männer. Dann sind wir tatsächlich gleichberechtigt,
ja, sehr gut
weil
gesagt.
Wir noch lange davon entfernt sind. Weil wir noch lange davon entfernt sind, ist unser Ziel einfach Räume zu schaffen.
Ja.
Das würde ich sagen, Räume, wo sich emanzipierte Personen, feministische Personen oder die es werden wollen, treffen. Das ist doch das Wichtigste, oder?
Sehr wichtig.
Zusammen in Austausch kommen. Das klingt immer so trocken, aber ich meine das auch nicht trocken. Ich meine das auch auf einem coolen Sessel mit einem schicken Cappuccino und einem Glitzertop und danach einen coolen Film gucken. So. Unsere Ziele sind einfach die Dinge, die genau vor uns liegen, nämlich diesen Raum zu erweitern, diesen Raum zu halten und dann schauen wir mal. Ich stecke mir keine weiten Ziele, so wie Parität zum Beispiel, 50-50, weil das ist mir irgendwie zu abstrakt.
Ja, aber ich glaube, damit ist auch schon wirklich viel gemacht.
Ja.
Wie würdest du es denn zusammenfassen, was ihr jetzt wirklich auch schon erreichen konntet über die Zeit?
Klar, ich meine wahnsinnig viel. Erstmal hat sich das Festival überhaupt gehalten, das ist nicht gegeben, weil viele feministische, kulturelle Organisationen, die entstehen aus so einem Moment von nach der Uni übrigens, wo man dann wirklich mal feststellen muss, oh mein Gott, wir sind ja gar nicht gleichberechtigt, schnell zusammentun und was machen. Die leben dann so 4-5 Jahre und dann geht jede wieder so ihre Wege, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber wir sind eben auch schon seit über 40 Jahren dabei. Das ist schon mal die große Errungenschaft. Dann haben wir natürlich mit anderen Verbänden und Lobbyarbeit und anderen internationalen Frauenfestivals und Aktivistinnen geschafft, dass Frauen jetzt tatsächlich auch international ausgezeichnet werden. Das ist ja erst 2019, glaube ich, das erste Mal passiert in Cannes. Und den Oscars und so weiter und so fort. Ne? MeToo hat da auch sehr geholfen. MeToo ist auch nur Errungenschaft, würde ich sagen, weil es ist im Kino passiert, diese Welle. Nicht im Theater, nicht in der Musik, nicht in der Literatur, sondern in der Filmwelt. Ja, und wir haben erreicht, Filme von Frauen mehr gesehen werden und auch ausgezeichnet werden. Also die finanzielle Unterstützung der Preise ist auch ganz, ganz wichtig. Dass man erreicht, dass Frauen dann ihren nächsten Spielfilm machen können, ihren nächsten Dokumentarfilm, damit mit dem Geld, mit dem wir auszeichnen.
Ja, ist auf jeden Fall sehr wichtig und auch noch nötig, wie man sieht.
Ja.
Ich würde gerne jetzt nochmal auf dich als Person zurückkommen. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, was du, bevor du die Festivalleitung geworden bist, gemacht hast. Aber was sind jetzt eigentlich konkret deine Aufgaben als Festivalleitung?
Also das Festival ist aufgeteilt in zwei Leitungen. Die Geschäftsführung, die schaut sich an, woher wir das Geld bekommen. Es gibt ja ganz wenig Sponsoring mehr seit den Bankenkrisen 2008. Das heißt, wir sind schon sehr auf staatliche Gelder, wie sagt man, wir sind angewiesen. Wir sind sehr auf staatliche Gelder angewiesen. Und die macht die Verträge und so weiter. Und meine Arbeit befasst einerseits die künstlerische Ausrichtung. Das heißt zum Beispiel, ich versuche immer mehr das Programm zu internationalisieren. Also auch Filme aus Ländern wie zu den Philippinen zum Beispiel dieses Jahr zu bekommen, die sonst nicht hier auf dem Radar sind. Auch die Filme durchaus zu politisieren. Also zum Beispiel haben wir auch im Jahresprogramm Filme aus Palästina gezeigt, weil wir das wichtig finden, diese Stimmen zu repräsentieren. Und natürlich formal ästhetisch auch nie in Klischees zurückzufallen.
Ja,
ne? Das ist meine künstlerische Ausrichtung. Und das sind so Sachen, die haben zu tun mit einer Expertise in den Entwicklungen, im Handwerk des Films. So das, was man so beim Studium lernt, kann man da anwenden. Aber die andere Seite der Festivalleitung bezieht sich natürlich auf Texte schreiben, das Personal zusammenhalten, das Personal aussuchen. Wir sind ja wie so ein Bienenkorb.
Ja.
Jedes Jahr fliegen wieder so viele Teilzeitleute bei uns ein und fliegen dann wieder weg, dass man da irgendwie ein nettes Team sich zusammensucht und so. Das Festival nach außen repräsentieren, in der Politik, in der Lobbyarbeit. Das sind auch alles so Rollen, die man hat. Also es ist ziemlich hybrid, es mischt sich ziemlich viel zusammen.
Ja, cool. Du bist jetzt gerade in deiner Antwort auch auf diesen internationalen Aspekt eingegangen. Da würde mich jetzt auch noch voll interessieren, was das für euch überhaupt bedeutet, dieser internationale Aspekt, und wie das auch jetzt umgesetzt werden kann.
Der internationale Aspekt bedeutet, dass wir die Filmproduktion von Frauen in den Ländern abgrasen, sage ich mal, in denen es eine Art Branche gibt.
Ja.
Und wenn es die nicht gibt, haben wir unser Netzwerk, das uns manchmal Empfehlungen zuschickt, worüber wir sehr dankbar sind. Das bedeutet das in der Praxis und in der Theorie heißt das, dass wir uns die Lebenssituation von Frauen international anschauen und gucken, wo gibt es natürlich Verbindungen und wo gibt es auch Lösungsansätze oder Modelle des Widerstands.
Ja.
Die deutsche Filmproduktion ist ja ziemlich, ich will mal sagen, schaut sehr auf die eigenen Füße, also schaut nicht wirklich auf den Tellerrand. International ist die deutsche Filmproduktion eigentlich nicht besonders gefragt.
Ja.
Leider. Ich war wirklich ein bisschen konsterniert, als ich nach 20 Jahren im Ausland wieder hierhin zurückkam und habe gesehen, was hier für Produktionen in Film und Fernsehen laufen. Und deswegen ist der internationale Ansatz so wichtig, weil irgendwie habe ich sonst das Gefühl, dass wir den Anschluss verlieren.
Du hast ja jetzt gerade auch schon über die Filmbranchen auch in anderen Ländern gesprochen. Ich fände es total interessant, wenn wir auch nochmal generell über das Thema Frauen in der Filmbranche sprechen. Und vielleicht auch, welchen Herausforderungen Frauen da sowohl in Deutschland als auch global begegnen.
Frauen in der Filmbranche, es hat sich sehr gebessert in den, sagen wir mal, seit 2016 ungefähr im Fach Regie.
Mhm.
Aber was Deutschland angeht, auch vor allem sind wir bei Ton, zum Beispiel, ich glaube, bei 0,3%.
Okay,
also
krass.
Es ist unterirdisch. Es ist unterirdisch. Bei der Kamera hat es sich leicht gebessert, wo es immer noch sehr diskriminierend zugeht. Das ist einerseits, sehen wir eine hohe Absolventinnenzahl an den Akademien von Frauen. Wer sich dann tatsächlich durchbeißen kann, das sind dann sehr viel weniger, vor allem nach dem zweiten Film. Das sehen wir auch oft. Der erste Film, der Abschlussfilm, kriegt die Aufmerksamkeit, der zweite auch noch. Dann bist du frisch auf dem Markt.
Ja.
Aber was passiert danach? Und danach dünnt es sich sehr aus. Und das berücksichtigen wir auch, weil wir einen ganz bestimmten Preis haben für die Produktion ab dem dritten Spielfilm.
Okay, spannend.
Dann sehen wir, dass Frauen mehr in Dokumentarfilmen arbeiten, weil das ein geringeres Budget ist. Nicht, weil sie nicht Spielfilm machen sollen, weil das Budget weniger ist. Ne? Das sind diese Ungleichheiten. Und es ist ein sehr dickes Brett, was zu bohren ist, wenn man sich die Förderlandschaft anschaut und so, ist Deutschland wirklich, bildet das Schlusslicht, was eine innovative Förderung angeht. Dass man zum Beispiel sagt, na, wenn ihr ein intersektionales Team habt, dann kriegt ihr gewisse finanzielle Anreize. Das machen andere Länder, Österreich, Spanien, Norwegen, Schweden. Das machen wir noch nicht. Wir sind da sehr konservativ.
Ja, ich glaube, vielen, die sich gar nicht so sehr damit beschäftigen, was hinter einem Film steckt, fällt das dann auch gar nicht auf, was da für enorme Ungleichheiten auch hinterstecken. Sind dir persönlich denn auch schon solche Ungleichheiten begegnet bei deiner Arbeit in der Filmbranche?
Also es ist lustig, weil ich, wenn ich mich vorstelle und sage, dann sage ich manchmal, ich leite ein Filmfestival.
Ja.
Oh, wow, ja. Und wenn dann drei Sätze später im Gespräch durchscheint, dass ich ein Frauenfilmfestival leite, dann ist es manchmal wie so ein Angstzucken.
Okay.
Also es gibt immer noch viel, wir sagen manchmal, Frauenfilmfestival ist Kassengift.
Mhm.
Ja, es ist nicht mehr so schlimm, aber es gibt, ich finde, diese Diskriminierung liegt so in der Luft von, ah, das ist Nische.
Ja.
Oh, entweder, ah, das ist Nische oder Angst. Angst vor der starken Frau.
Ja.
Das merke ich schon noch.
Ist auch schlimm, dass überhaupt Filme von Frauen irgendwie noch als Nische überhaupt gelten oder überhaupt eine Nische sind.
In so geballter Form wie bei uns ist das wohl immer noch so.
Ja.
Ne? Wenn sie sich verteilen in ihren, wir schaffen es ja nie über die 50-50, ne? Wir hängen immer bei den 30%.
Ja.
Wenn sie sich in 30%iger Anzahl verteilen über ein großes Festival, dann stört das keinen.
Ja.
Aber in so geballter Form, finde ich, da verspüre ich bei vielen, auch in der konservativen Politik, muss ich sagen, immer noch so eine Art Berührungsängste.
Mhm. Was willst du denn sagen, wie man da irgendwie gegenwirken kann? Also was es braucht, um eben mehr Sichtbarkeit und Anerkennung dann auch für weibliche Filmschaffende zu bekommen?
Es passiert ja schon ganz viel.
Ja.
Natürlich gibt es neben meinem Festival auch noch andere feministische Festivals in Deutschland und weltweit. Wahrscheinlich braucht es einfach mehr Druck von oben, muss ich leider sagen. Mhm. Also es muss wirklich im BKM, im Kulturministerium, muss mehr Druck auf die verschiedenen Ebenen von Produktion und so weiter ausgestrahlt werden. Ich glaube, nur so geht's. Nur so geht's in den anderen Ländern, ne? Indem man sagt, hier gibt es ein finanzielles also ein Fördermittel mit finanziellen Anreizen, wenn ihr das und das und das macht. Mhm. Das braucht es, dass die Politik sagt, wir fördern das nach den und den Regeln. Ihr macht mit oder nicht. Wenn ihr nicht mitmacht, habt ihr das Nachsehen. Und ich verstehe nicht, warum sich Deutschland so widerstrebt, das zu tun. Warum der Status quo des Patriarchats so stark erhalten wird. Ich kann es mir nicht ganz erklären, aber es macht es nicht einfacher hier. Und wie gesagt, international stehen wir nicht gut da, deswegen.
Ja, aber umso wichtiger, dass es eben auch solche Festivals gibt, wie das Internationale Frauenfilmfest.
Ja, klar. Ja.
Vielleicht abschließend nochmal, wir haben ja jetzt schon über das Festival selbst gesprochen. Gibt es denn auch außerhalb des Festivals, das ja einmal im Jahr stattfindet, noch Veranstaltungen?
Also wir als IFFF Dortmund Köln veranstalten ein Monatsprogramm in beiden Städten.
Okay, cool.
Da gibt es verschiedene Reihen. Eine heißt Kino Weltsichten, da zeigen wir ganz tolle internationale Filme umsonst, einmal im Monat.
Okay, gut zu wissen.
Dann gibt es was, was wir mit der IFS, der Filmhochschule in Köln, zusammen machen, dreimal im Jahr. Dann gibt es immer wieder Podiumsdiskussionen, Kooperationen. Wir haben ein ziemlich angereichertes monatliches Programm, damit wir nach dem großen Auftischen des Festivals nicht wieder so im Leeren verschwinden, wie so ein UFO, was einfährt und wieder und sich dann auch, wir wollen schon, dass wir immer in Erinnerung behalten werden, und deswegen machen wir ein schönes monatliches Programm, wie ich finde.
Okay, cool. Ist auf jeden Fall auch gut zu wissen für die Studierenden hier in Dortmund, weil es ja auch eben immer an die Stadt dann ja auch gebunden ist. Mhm. Vielen Dank, Maxa, dass du uns den Einblick gegeben hast in deine Arbeit, aber auch in das Filmfestival. War auf jeden Fall sehr spannend, nicht nur für mich, sondern bestimmt auch für die HörerInnen. Dann würde ich sagen, nochmal vielen Dank und bis dann.
Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns im Kino.
Wenn ihr mehr über das Festival erfahren wollt oder vielleicht schon einen Blick auf das Programm werfen möchtet, schaut einfach in die Shownotes. Dort findet ihr den Link zum Programm. Vielleicht ist da ja was Spannendes für euch dabei. Das war es für heute von mir, aber in 2 Wochen könnt ihr euch natürlich wie immer auf die nächste Folge Frauensachen freuen. Bis dann!